Wir wollen heute Nachmittag den ersten Petrusbrief aufschlagen und aus dem ersten Kapitel den dritten Vers lesen. 1. Petrus 1, Vers 3. Der Apostel Petrus schreibt dort: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir werden noch einmal kurz stille. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wenn wir uns diese kostbaren Wahrheiten vor Augen führen, so möchten wir dich bitten, dass du uns heute Nachmittag deinen Geist gibst, dass dieses Wort, das wir gelesen haben, lebendig wird in unseren Herzen. Amen. Ich möchte mit einer persönlichen Frage beginnen. Glaubst du an eine Schöpfung? Glaubst du, dass es einen Schöpfer gibt? Es gibt viele, denen fällt da sofort vieles ein, und wer Kinder hat und in der Schule das Thema Evolution sich anschaut, wird sich damit auseinandersetzen. Was fällt dir ein, wenn du hörst, dass es einen Schöpfer gibt? Ich möchte dich bitten, dass du heute Nachmittag sehr aufmerksam zuhörst, um vielleicht diese Perspektive, dass es einen Schöpfer gibt, noch ganz anders zu begreifen als das, was ich durchaus auch glaube, dass Gott diese Welt, wie es 1. Mose sagt, in 7 Tagen geschaffen hat. Nämlich, dass Gott selber heute noch Schöpfer ist und Schöpfungen hervorbringt, indem er Menschen zu neuen Kreaturen macht. Wir haben uns die letzten Sonntage damit beschäftigt und angefangen zu beschäftigen, das Thema der Errettung etwas systematisch zu betrachten, die verschiedenen Begriffe. Wir haben als erstes gesehen, dass es eine Erwählung gibt, ein Vorherbestimmen. Und wir haben dazu aus Römer 8, 28 und 30 uns die Verse angeschaut, wo Paulus so schön dieses in eine Ordnung hineinbringt, und haben gesehen, dass Gott etwas in Ewigkeit gemacht hat. Wir haben das letzte Mal dann gesehen, dass die er erwählt hat, berufen hat. Und wir haben gesehen, dass es darum geht, in der Schrift, wenn es von einer Berufung die Rede ist, von einem Ruf, dass Gott souverän Menschen aus dem Leben heraus ruft, wie die Schrift es sagt, mit einem heiligen Ruf ruft und eingreift und sie zu etwas Neuem macht. Wir haben dann bei der Berufung durchaus gesehen, dass die Berufung etwas Besonderes ist. Denn Gott beruft nicht nur Menschen, sondern er beruft Menschen, die er als tot beschreibt. Die Schrift sagt, dass wir tot sind in unseren Sünden. Vollkommen unfähig, etwas zu tun, solange wir in diesem Zustand sind. Wann ist das letzte Mal gewesen, dass wir zu einem Toten geredet haben? Gott sagt aber, dass er zu Toten redet. Luther hat das im kleinen Katechismus so schön zusammengefasst. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen. Ich kann nicht aus eigener Kraft und aus eigenem Willen zu Gott kommen. Das ist ein wichtiger Aspekt, der in ganz vielen Gemeinden vernachlässigt wird. Zu begreifen, was es heißt, tot zu sein in den Sünden. Aber vielleicht wird manche sagen, das ist doch nur passiv. Ist das alles? Nun, wenn wir in der Schrift uns die Lehre von der Sünde anschauen, so gibt es noch einen Aspekt. Der eine Aspekt beschrieben als, dass wir tot sind. Der andere ist aber, dass die Sünde als etwas beschrieben wird, was eine Macht darstellt, die aktiv ist und herrscht. In Römer 5, Vers 21 heißt es, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit. Sünde ist etwas, sagt die Schrift, was uns versklavt. In Römer 6, Vers 17 werden wir beschrieben als Christen, als solche, die einst Sklaven der Sünde waren. Und selbst als Christen, das haben wir in der Einleitung zum Abendmahl auch gehört, sind wir Menschen, die angefochten sind von einem Fleisch, das uns zur Sünde antreibt. Kolosser 1, Vers 21 beschreibt uns daher als Menschen, die Christus nicht kennen, dass wir Feinde nach der Gesinnung waren. Feinde nach der Gesinnung in bösen Werken. Oder 1. Kolosser 1, Vers 21. Und auch ihr, die einst entfremdet und feindlich gesinnt wart. Das eine ist der Aspekt, dass wir tot sind in Sünden. Das zweite ist, dass die Sünde beschrieben wird im menschlichen Leben als eine Macht, die aktiv ist und die danach dringt, mit aller Macht feindlich gesinnt zu sein gegen Gott. Die Sintflut wird beschrieben als ein Werk, das deswegen zustande gekommen ist, weil das Trachten des menschlichen Herzens böse von Jugend auf ist. Beschreibt der Tod unser völliges Unvermögen, beschreibt der Begriff der Feindschaft die ganze Energie und die ganze Macht, die die Menschen darauf setzen, von Gott wegzustreben. Der Römerbrief sagt, es gibt nicht einen, der nach Gott fragt von sich aus. Man könnte daher eigentlich diesen Satz aus dem kleinen Katechismus Luthers ergänzen um ein einziges kleines Wort. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben und zu ihm kommen kann und dann eigentlich nur ein oder zwei Worte hinzufügen und will. Und will. Wenn wir sehen, dass Gott Sünder beruft, müssen wir diese beiden Bilder vor Augen haben. Einmal den Tod als das Bild dafür, dass wir vollkommen unfähig sind, etwas von uns auszutun. Und dann den Begriff der Feindschaft, um zu begreifen, dass wir Rebellen sind, in denen eine Macht ist, die eigentlich nichts weniger die Absicht hat, als zu Gott zurückzukommen. Es ist das eine zu sagen, ich kann nicht. Und das zweite ist, ich will nicht. Wir haben das Bild der Berufung uns angeschaut und im Aspekt, wenn es heißt, Gott ruft mit einem heiligen Ruf, wie das Bild einer Mutter, die ihr Kind aus einer Gruppe von Menschen herausruft und sagt, Junge, Mädchen, komm nach Hause. Und wir haben gesehen, solange wir tot sind, können wir darauf gar nicht reagieren. Wir müssen aber auch sehen, dass es manchmal vorkommt, dass Kinder, wenn sie diesen Ruf hören, ihn ignorieren. Gar nicht wollen. Und das ist, was unser menschliches Herz darstellt, seitdem wir in Sünde gefallen sind. Es geht nicht nur um das Unvermögen, es geht auch um das Aktive, was die Sünde in uns hervorruft, ein Nichtwollen. Und manche würden sagen, aber der Mensch ist doch gar nicht so schlimm, vielleicht will er das doch. Viele Menschen meinen es doch ernst, auch in ihrer Religion. Glaubst du, dass das Sinnen und Trachten des Menschen böse ist von Jugend auf? Dann gehst du davon aus, dass es eine aktive Macht in dir gibt, die dich wegzieht von Gott. Wenn wir jetzt dieses Bild der Berufung uns noch einmal anschauen, dass Gott mit heiligen Ruf ruft, wie es in 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Stellen wir uns das bildlich vor. Gott lässt sein Wort an jemand erschallen und ruft ihn. Was muss passieren, damit ein Mensch auf diesen Ruf antworten kann? Es muss zwei Sachen passieren. Wenn wir das Bild des Todes nehmen, er muss Leben bekommen, um zu reagieren. So wie bei der Auferweckung des Lazarus. Lazarus hatte den Ruf Jesu gehört, Lazarus, komm heraus. Und er bekam neues Leben und konnte auf diesen Ruf antworten. Das ist das eine. Aber das andere Teil, was die Sünde beschreibt, ist, dass sein Sinnen und Trachten verändert werden muss. Er braucht etwas Neues. Etwas, was diese innere Feindschaft in einem Menschen überwindet. Und das führt uns zu dem Thema der Wiedergeburt und damit zu unserem Predigttext. Der Apostel Petrus sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. In dem Moment, wo Gott einen Ruf an einen Menschen ergehen lässt, tut er in der Wiedergeburt dieses. Er tut den Tod überwinden und er tut die Feindschaft überwinden, die im Menschen wohnt. Und so wollen wir diesen Vers unter vier Aspekten uns anschauen. Erstens, die Wiedergeburt ist Gottes Werk in uns. Das zweite, wir wollen uns das Motiv anschauen, dass Gott bewegt hat, dieses Werk in uns zu tun, seine große Barmherzigkeit. Wir wollen uns dann drittens anschauen, was das Ziel ist, nämlich eine lebendige Hoffnung für uns. Und viertens, was ist denn eine Schlussfolgerung aus dem, was Petrus hier macht, sehen, dass wir Gott dafür unser Leben lang loben und preisen. Gottes Werk in uns, er hat uns wiedergeboren. Die Erwählung wird beschrieben als ein Werk Gottes oder eine Tat Gottes, ein Beschluss Gottes in Ewigkeit. Mit der Berufung tritt Gott in die Geschichte ein, in das Leben eines Menschen. Er beruft den einen an diesem Tag, einem anderen an jenem Tag. Aber an dem Tag, wo er ihn beruft, wirksam beruft, geschieht auch das Werk der Wiedergeburt. Die Berufung ist nur etwas, was von außen an uns herangetragen wird, aber mit der Wiedergeburt beginnt ein Werk an und in uns. Gott greift konkret in dein Leben ein. Er schafft neues Leben, um den Tod zu überwinden, und er überwindet die Feindschaft. Das Erste, es geht um eine Lebendigmachung. Epheser 2, Vers 4 und 5 sagt, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht. Die wir tot waren durch die Übertretung, sind mit dem Christus lebendig gemacht. Nun, was ist der Tod? Was ist Tod? Man könnte sagen, Tod bedeutet eigentlich Trennung. Wenn ein Mensch stirbt, trennt sich die Seele von dem Leib. Wenn ein Mensch stirbt, werden alle Verbindungen, die dieser Mensch zu anderen Menschen hat, auf dieser Erde unterbrochen. Es ist eine fürchterliche Trennung. Das ist, was der Tod beschreibt. Wir sind in Ewigkeit von Gott getrennt. Ein Lebendigmachen wiederum ist die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit einem Menschen. Und so erneuert Gott in der Wiedergeburt die Gemeinschaft mit einem Menschen. Als Lazarus aus dem Grab herauskam, weil Gott ihm neues Leben geschenkt hatte, wurde Lazarus zurückgeführt in eine Gemeinschaft. Seine Schwestern, seine Freunde, die ihn lieb hatten, mit ihnen konnte er wieder Gemeinschaft haben und auch mit Jesus. Wenn Gott einen Menschen lebendig macht, führt er ihn in die Gemeinschaft mit Gott zurück. Und es ist ein zweites, was Gott in der Wiedergeburt tut. Er tut dem Menschen neu schaffen. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, darum ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Kommen wir noch einmal zurück zu 1. Mose 1, dieser herrliche Bericht von der Schöpfung der Welt in 6 Tagen. Die ganze Macht Gottes, die sich offenbart, ein Universum in so kurzer Zeit zu schaffen. Souverän spricht er ein Wort und schafft Sterne, Tiere, Pflanzen, alles. Aber wenn du dir dein Leben anschaust und wenn du gläubig bist, dann darfst du noch auf eine andere Schöpfung schauen, nämlich die Neuschöpfung von dir selber, durch deinen souveränen und allmächtigen Vater im Himmel. Es heißt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung. Wenn du sagst, glaubst du an einen Schöpfer, sollte dir nicht nur die Schöpfung am Anfang der Erde einfallen, sondern sie sollte dir den Tag in Erinnerung bringen, wo du weißt, dass du neues Leben bekommen hast. Gott schafft in uns etwas ganz Neues. Gott schafft sich einen neuen Menschen. Er gibt ihm neue Fähigkeiten. Er löst das Alte durch etwas Neues ab. Er schafft ein neues Wollen und ein neues Können. Und deswegen ist dieses Bild von der Auferweckung eines Toten immer nur ein Teil des ganzen Verständnisses von der Sünde. Als der Herr Lazarus auferweckte, da erweckte er einen Freund auf. Als der Herr dich auferweckt hat in der Wiedergeburt, da hat er einen Feind auferweckt und ein neues Wollen und Können geschaffen. Wie siehst du dein Christwerden? Es gibt viele, die Zeugnis geben und die dann sagen, ich habe das Evangelium gehört und dann habe ich mich für Jesus entschieden und dann bin ich wiedergeboren worden. Es ist so, diese Kette, die aufgebaut wird, ich höre, ich akzeptiere und habe neues Leben. Diese Kette ist falsch nach der Schrift. Was wir in der Schrift sehen, ist, dass wir Gottes Wort hören in der Berufung, er uns neues Leben schafft und dann akzeptieren wir. Es muss in dir ein neues Wollen geschaffen werden, um überhaupt es zu akzeptieren. Gottes Handeln tut die Schrift an die erste Stelle stellen. Der Text sagt hier eben nicht, ich habe das Evangelium gehört, habe im Glauben es angenommen und dann wurde ich wiedergeboren. Der Glaube wird entfaltet im 1. Petrusbrief, aber erst in den folgenden Versen. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wenn es um die Wiedergeburt geht, dass es ein Begriff ist, der ausschließlich ein Werk Gottes ist. Wir haben bisher 3 Begriffe angeschaut, Erwählung, Berufung und sind jetzt dabei, uns mit der Wiedergeburt anzuschauen. Alle 3 Begriffe werden exklusiv als Wirken Gottes beschrieben. Wir werden in der Folge dieser Predigtserie dann noch Begriffe sehen, wo Begriffe gebraucht werden, die ein Werk Gottes und ein Werk des Menschen beschreiben. Zum Beispiel bei der Glaube, beim Buße. Es wird sowohl als ein Werk Gottes beschrieben, als auch ein Werk des Menschen. So werden wir aufgefordert, Buße zu tun und zu glauben. Bei der Wiedergeburt ist es aber noch etwas anderes. Es ist alleine Gottes Werk. Wir sind hier vollkommen passiv. Aber in dem Moment, wo Gott dieses Leben schafft, diese Neuschöpfung schafft, kannst du und wirst du aktiv werden. Nimm das bitte mit. Glaubst du an einen Schöpfer? Dann sollte dir als erstes einfallen, ja. Denn ich weiß, dass ich wiedergeboren bin. Ich bin eine neue Schöpfung. Das führt uns zu dem zweiten Thema. Was ist das Motiv, warum Gott dir neues Leben schenkt? Nach seiner großen Barmherzigkeit. Wie siehst du dein Christsein? Was ist der vitale Test, um festzustellen, ob du ein richtiges biblisches Verständnis von Christsein verstehst? Ich möchte ein paar Beispiele gebrauchen, um das deutlich zu machen. Es gibt eine schöne Erzählung, die ich immer sehr gerne immer und wieder zitiere, weil es einfach so deutlich macht, wie schnell sich falsche Verständnisse bei uns einschleichen. Es ist die Geschichte eines jungen Pastors, der bei seinem Vikarsvater, also bei dem Pastor ist, wo er lehrt, eintrifft und er weiß seinen vorgesetzten Pastor nicht so richtig einzuschätzen. Und dann überlegt er sich das, so erzählt diese Erzählung, dass ihm zu erklären, ich muss ihm erklären, dass ich gläubig bin. Und dann sagte dieser junge Pastor zu seinem älteren Pastor, und übrigens, ich bin gläubig. Und dann sagt dieser ältere Pastor, der wird dann ernst und sagt, schön, mein Junge, woran glaubst du denn? Dann ringt dieser junge Pastor nach Worten und sagt, aber Herr Pastor, wissen Sie nicht, was es heißt, gläubig zu sein? Und dann sagt dieser ältere Pastor, nun, das Wort Glaube ist wie mit so einem Etikett. Dahinter kann sich sehr vieles verbergen. Dann versucht dieser junge Pastor, es neu zu definieren und sagt, ja, gläubig sein heißt, dass man Jesus sein Herz schenkt. Und dann wird dieser Pastor sehr todernst und stellt eine Frage. Mein Junge, glaubst du denn, dass du ihm was Gutes geschenkt hast? Glaubst du denn, dass du ihm was Gutes geschenkt hast? Wenn wir sehen, was eine Neuschöpfung bedeutet, es bedeutet nämlich, dass Gott etwas Neues schaffen musste, neues Leben geben musste, weil da nichts Gutes mehr war. Es geht nicht um die Renovierung unseres Herzens. Es geht nicht darum, etwas die Farbe abzukratzen, sondern es geht um eine völlige Neuschöpfung. Lasst uns ein zweites Beispiel nehmen. Paulus. Paulus sagt in 1. Timotheus 1, Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, unter denen ich der Größte bin. Da ist dieses Erstaunen von Paulus daran, und zwar am Ende seines Lebens, dass Gott sich seiner angenommen hat und ihn errettet hat. Und er beschreibt sich hier nicht, der ich der größte Sünder war, sondern der ich der größte Sünder bin. Da ist jemand jahrzehntelang mit Jesus in der Nachfolge gewesen und sagt dann noch immer, wenn ich mich anschaue, kann ich nur über dieses Wunder staunen, dass Gott mich errettet hat. Ein drittes Beispiel nach seiner großen Barmherzigkeit. Wir hatten einmal vor vielen Jahren einen Keller und da hatten wir Kartoffeln, die haben wir vergessen. Und als wir die dann holen wollten, waren sie so verrottet, dass man sie nur noch wegschmeißen konnte. Es war sehr eklig, das war so eine einzigbreiige Masse. Wie sehen wir unser Leben ohne Gott? Sehen wir es als etwas, was da noch gut ist, was man noch gebrauchen kann? Oder eigentlich, wo wir sagen können, es gehört eigentlich alles weggeschmissen. In Jesaja 64, Vers 5 heißt es, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Als Christen können wir sagen, ich habe die ewige Verdammnis verdient, ich hatte nichts als Zorn verdient. Und Hiller sagt dann so schön, mein stolzes Herz hat es nicht begehrt. Und ich muss sagen, ich wollte nicht zu Gott kommen, aber Gott ist zu mir gekommen. Ich habe ihn nicht gefunden, sondern er hat mich gefunden. Was die Schrift so eindrücklich beschreibt, dass Gott anfängt zu wirken und dass es genau umgekehrt ist, wie wir es uns so häufig vorstellen. Nicht ich habe ihn gefunden, sondern er hat mich gefunden. Nach seiner großen Barmherzigkeit. Gott hat uns errettet. Ich möchte es mit einem letzten Beispiel schließen, weil das so wichtig ist. Es gibt die Geschichte einer Frau, die in einer Gemeinde war und die unter der Verkündigung ihres Mannes war. Sie war in einer christlichen Gemeinde groß geworden. Sie kannte nichts anderes als in die Kirche gehen. Sie kannte nichts anderes, als dass sie mit Gottes Wort aufgewachsen ist. Und dann, als sie unter dieser Verkündigung war, kam sie in eine große Gewissensnot. Es war zwei Jahre, schreibt sie, wo sie sagte, dass ihr Mann die Predigten am Morgen gnädiglich benutzt hat, um ihr die Augen zu öffnen für ihre Not. Und sie wurde dadurch bekehrt. Sie war groß geworden. Sie hat sich immer für einen Christen gehalten. Diese Frau ist Bethan Lloyd-Jones, die Frau von Dr. Martin Lloyd-Jones, und beschreibt das in einem kleinen Büchlein, wie sie erkennen muss, obwohl sie sozusagen ein ehrbares Leben gelebt hatte, dass sie in einer großen Not war, nämlich dass ihr keine Gemeinschaft mit Gott hatte. Und dass sie etwas wie eine Wiedergeburt brauchte, um neues Leben zu haben, um Frieden und Vergebung zu erlangen. Nun, drittens, was ist das Ziel von Gottes Werk in uns? Eine lebendige Hoffnung. Unser Dichter und Literaturschreiber Theodor Fontane hat so treffend gesagt, Leben heißt Hoffnung begraben. Und die Schrift beschreibt ein Leben ohne Gott als ein Leben ohne Hoffnung. In Epheser 2, Vers 12 heißt es, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Was immer ein Mensch vorbringen kann, er muss sich mit einer Tatsache auseinandersetzen. Dieses Leben ist vergänglich und es vergeht sehr schnell. Wir hatten gerade einen Jahreswechsel. Und ich erinnere mich, als ich jung war, so jung wie vielleicht einige von euch hier in der ersten Reihe, da habe ich immer gedacht, Mensch, ist das lange hin, bis es zu einem Jahrtausendwechsel kommt. So weit. Wir haben inzwischen 2018. Und ich frage mich, wo sind die Jahre geblieben? Die Schrift beschreibt das Leben als etwas, was aufblüht und dann geht der Wind drüber und es ist nicht mehr. Die Barmherzigkeit Gottes besteht nicht nur darin, dass Gott Leben schafft, dass er uns eine Neuschöpfung, macht, sondern dass er eine Schöpfung schafft, mit der er in Ewigkeit Gemeinschaft haben will. Titus 1, Vers 2, da sagt Paulus, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Die Barmherzigkeit Gottes besteht darin, dass er die, die dem Tode verfallen sind, dem Tode für immer entreißt in der Wiedergeburt. Man kann im Fernsehen immer wieder sehen, dass am Ende des Jahres viele Menschen nachdenklich werden. Da gibt es denn so Sendungen, da wird Revue passiert lassen, welche berühmten Persönlichkeiten zum Beispiel in 2017 alle gestorben sind. Und Menschen werden dann schon nachdenklich, weil sie sieht, dass alles ein Ende hat. Aber wenn wir sehen auf die Wiedergeburt als eine Schöpfung Gottes, die in uns geschieht, damit wir eine lebendige Hoffnung bekommen, etwas, was nicht nur lebendig ist, sondern von dem die Schrift sagt, dass sie nie mehr dem Tode verfällt. Und es ist nicht nur ein ewiges Leben, sondern es wird sogar beschrieben, dass das Ziel eine ewige Glückseligkeit ist. Unser Herr und Heiland hat in dem Johannesevangelium so schön vor Augen gemalt, dass er vorausgeht in den Himmel, um uns eine Wohnung zu bereiten. Gott schafft sich ein Volk, Gott schafft neues Leben, damit sie Wohnung haben, eine Wohnung, die unser Herr und Heiland bereitet. Johannes 14, Vers 3. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. in Ewigkeit erwählt, mit einem heiligen Ruf gerufen und in dem Moment, wo Gott uns ruft, zu einer neuen Schöpfung gemacht. Gibt es etwas Größeres? Nochmal, denke drüber nach. Wenn du diesen Satz hörst, glaubst du an die Schöpfung, ob du auch zunächst an das Erste und Wichtigste denkst, nämlich an die neue Schöpfung in dir, weil sie alleine zählt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Galater 6, Vers 15. Es gibt nichts, was eigentlich zählt im Leben eines Menschen oder im Leben einer Gemeinde, als die neue Schöpfung in Jesus Christus. Ja, was immer wir an Werken vorbringen können, ist keine neue Schöpfung. Es zählt alleine das Werk Gottes. Damit kommen wir zum letzten und dem vierten. Unsere Antwort auf Gottes Werk in uns. Wir sollten wie Petrus Gott dafür unser Leben lang loben und preisen. Als Petrus diesen Brief schrieb, schrieb er zu einem Zeitpunkt, als schon viele Gemeinden entstanden sind. Er schreibt an eine Vielzahl von Gläubigen, die verstreut sind, wahrscheinlich in Verfolgung. Aber Gott hatte sein Werk angefangen auszubreiten. Viele Jahre, nachdem er Jesus das erste Mal begegnet ist. Und wie beginnt er diesen Brief? Genau mit dieser zentralen Wahrheit, dass Gott uns wiedergeboren hat. Wir haben es schon bei den anderen Begriffen gesehen, sie sollen uns dazu führen, dass wir Gott unser Leben lang preisen, Gott dafür preisen, was er in unserer Errettung gemacht und getan hat. Wie viele Gläubige fangen an, im Laufe ihres Christenlebens, ich möchte es sagen, falsche Götzen anzubeten? Manche stellen die böse Welt so in den Mittelpunkt, als wäre sie das Allerbeherrschendste und Bestimmendste. Ich habe Menschen kennengelernt, die es zu ihrem Volkssport gemacht haben, Irrlehren aufzuspüren und zu bekämpfen. Es ist wie, wenn man permanent im Dreck herumwühlt und herumstochert, um irgendwas zu finden. Und zum Schluss waren sie so gefangen von dem Bösen, dass das Böse sie erstrickt hat. Ja, es ist eine Welt, die böse ist. Aber vor allen Dingen sollen wir auf einen Schöpfer schauen, der uns neues Leben gegeben hat, und zwar zu einer lebendigen Hoffnung. Manche anderen Christen können sich stunden- und tagelang über Prophetie unterhalten. In einer Begeisterung, die man nie hört und nie vernimmt, wenn es darum geht, was Gott in ihrem Leben an Heil gewirkt hat. Israel ist das Thema und manches andere, was in der Politik passiert. Wann der Tempel wieder aufgebaut wird, dieses oder jenes. Haben wir die Betonung und die Gewichtung, die die Apostel hatten, dann wissen wir, dass Christus das Zentrum ist und das Heil in Christus immer an erste Stelle kommen muss. Ich möchte schließen mit einer persönlichen Frage. Worauf baut dein Glaube auf? Vor vielen Jahren waren wir in England und wir hatten Geld eingetauscht, englische Pfundnoten. Und ich erinnere mich, dass wir an einer Gelegenheit mit einer Note zahlen wollten, einer Geldnote. Und die Verkäuferin war skeptisch, ob diese Note überhaupt echt ist. Und sie hat dann geprüft, ob es Falschgeld ist. Manchmal passiert das heute auch in Geschäften. Und man muss sich fragen, woran erkenne ich das, dass richtiges oder falsches Geld da ist? Beides kann sehr ähnlich aussehen. So ähnlich, dass es täuschend ähnlich aussieht. Nun, echtes Geld, und so versuchen wir es ja unsere Notenbanken herzustellen, weist Merkmale auf, die man nicht so leicht fälschen kann. Es sollen Merkmale sein, ein Wasserzeichen, irgendein eingeprägtes Siegel, das man nicht so leicht herstellen kann. Woran kannst du die Echtheit deines Glaubens feststellen? Nun, wenn du Gott dafür preist, was er gemacht hat, als du wiedergeboren wurdest, weil du weißt, du warst tot und du warst in Feindschaft. Und du weißt, welche Barmherzigkeit dahinter gestanden hat, dass Gott in dein Leben getreten ist und dich wiedergeboren hat. Wenn du Gott dafür preist und wenn Gott dir das aufs Herz legt, ihn dafür zu preisen, dann sind das Merkmale echten Glaubens. Wenn du ihn nicht dafür preist, wenn du nicht von dieser Dankbarkeit getrieben wirst, dann möchte ich dich fragen, willst du ihm nicht heute vertrauen, dass er sein Werk an dir tut? Amen. Wir wollen noch kurz beten. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir preisen deine unendliche Barmherzigkeit, mit der du uns wiedergeboren hast. Wir preisen dich als den, der der wahre Schöpfer ist, der aus dem Tod Leben schafft, der aus Feinden Freunde macht, indem er eine Neuschöpfung schafft. Herr, möchtest du Gnade geben, dass niemand in diesem Raum ist, der das nicht von Herzen begriffen hat. Und dass du denen und uns, die wir es begriffen haben, in einem dankbaren Herzen erhältst. Amen.